Hallo und herzlich willkommen zu Jüdische Geschichte Kompakt. Ich freue mich sehr, Sie heute zur zweiten Folge unserer aktuellen Podcast-Staffel begrüßen zu können, die dieses Mal unter der Überschrift Geschichte und Geschichten der deutsch-jüdischen Diaspora steht und in der wir uns einem Gegenstand zuwenden, der schon lange im Zentrum des Forschungsinteresses am Moses-Mendelssohn-Zentrum steht. Auf der Internetseite zu dem Forschungsprojekt, ebenso wie in Miriam Rürups Intro zu dieser Staffel, können Sie mehr darüber erfahren. Mein Name ist Lutz Fiedler vom Moses-Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Lisa-Sophie Gebhardt kuratieren wir die aktuelle Staffel. Wie immer ist der Podcast aber eine Gemeinschaftsproduktion von MMZ und dem Hamburger Institut für die Geschichte der deutschen Juden. Nachdem wir in der ersten Folge zu dieser Staffel unter der Überschrift Remapping Survival mit Atina Grossmann über deutsch-jüdische Fluchterfahrungen zwischen Iran und Indien gesprochen haben, richten wir den Blick in unserer heutigen Folge auf Amerika. Oder genauer gesagt, auf die beiden Amerikas. Insofern wir in vergleichender Perspektive über die deutsch-jüdische Diaspora in den Vereinigten Staaten von Amerika einerseits und in den Staaten Lateinamerikas andererseits sprechen wollen. Mit unserem Kollegen David Jünger, der seit vergangenem Jahr am MMZ als wissenschaftlicher Mitarbeiter arbeitet und ein ausgewiesener Kenner der deutsch-jüdischen Geschichte im Allgemeinen und der Emigrationsgeschichte während des Nationalsozialismus im Besonderen ist, wollen wir über das Leben und Wirken des deutsch-jüdischen Rabbiners Joachim Prinz und dessen Flucht in die Vereinigten Staaten sprechen. An der Uni Rostock hat David gerade eine umfassende Habilitationsschrift über das Leben von Prinz vorgelegt und sich darin auch dessen religiösen und politischen Wirken in den Vereinigten Staaten zugewandt, wo er in den 60er Jahren ikonisch für die jüdische Unterstützung der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung geworden ist. Erweitern werden wir diese amerikanische Erfahrung durch einen Blick nach Süden. Im Gespräch mit Liliana Feierstein, die als Professorin für die transkulturelle Geschichte des Judentums an der Humboldt-Universität in Berlin lehrt und zu extraterritorialen Kulturen, Theorien der Diaspora, der Geschichte des Esperanto und viel mehr forscht, werden wir an die unterschiedlichen Versuche deutschsprachiger Jüdinnen und Juden erinnern, zwischen Mexiko und Argentinien an die vergangene deutschsprachig-jüdische Kultur fernab der verlorenen Heimat anzuknüpfen. Wie immer finden Sie Informationen zu den Veröffentlichungen unserer GesprächsteilnehmerInnen in den Shownotes zu diesem Podcast, aber auch weitere Lektürehinweise zu im Gespräch angesprochenen Themen. Jetzt aber wünsche ich Ihnen vor allem angeregtes Zuhören. Liebe Liliana, lieber David, wir freuen uns alle vom Podcast-Team sehr, euch heute hier begrüßen zu dürfen in unserer Staffel zu Geschichten der deutsch-jüdischen Diaspora, in der wir uns heute der Geschichte der deutsch-jüdischen Diaspora in Amerika oder besser gesagt in den beiden Amerikas, also in Nordamerika auf der einen Seite, insbesondere den Vereinigten Staaten, und Süd- bzw. Lateinamerika zuwenden werden. David, du hast dich schon länger mit der Geschichte der deutsch-jüdischen Diaspora in den Vereinigten Staaten auseinandergesetzt und hast das insbesondere entlang der Biografie einer Person gemacht, nämlich des deutsch-jüdischen Rabbiners Joachim Prinz, über den du gerade eine Biografie verfasst hast und in dem du sein Leben eigentlich dargestellt hast, von der Zeit der Weimarer Republik, über die Anfänge des Nationalsozialismus und dann seinen Weg, seine Flucht in die Vereinigten Staaten, wo er insbesondere mit seinem Engagement für die afroamerikanische Gemeinschaft und die amerikanische Bürgerrechtsbewegung hervorgetreten ist. Ich würde gerne einsteigen mit der Frage, wie bist du überhaupt auf Joachim Prinz gekommen? Was hat dich an ihm fasziniert? Und wer war er eigentlich, bevor er Deutschland verlassen musste und in die Vereinigten Staaten geflohen ist?
Ja, zunächst einmal vielen Dank, Lutz, für die Einladung zu dem Podcast, in den ich sehr gern gefolgt bin. Fasziniert hat mich, kennengelernt habe ich Joachim Prinz als tatsächlich jemand einer ganz zentralen Persönlichkeit des deutsch-jüdischen Überlebenskampfs während der Zeit des Nationalsozialismus, also eine ganz charismatische, wichtige, zentrale Figur in diesem Überlebenskampf, besonders für die Berliner Jahre. Und als ich überlegt habe später, was könnte ich an transnationalen Themen vielleicht entwickeln für ein Projekt, dann habe ich gemerkt, der Prinz ist eine unglaublich wichtige Persönlichkeit für das deutsche Judentum gewesen, aber dann vielleicht in bestimmter Weise noch viel zentraler eigentlich für das amerikanische Judentum. Du hast es schon angedeutet, eigentlich für die amerikanische Geschichte. Um nochmal zurückzugehen zu deiner Frage, wo kommt Prinz her und wo kommt eigentlich auch mein Interesse her? Das ist die Zeit der Weimarer Jahre und des Nationalsozialismus. Prinz wurde 1902 geboren. Hat in Breslau am jüdisch-theologischen Seminar seine Rabbinerausbildung abgelegt und war ab 1927 in Berlin. Und hier beginnt eigentlich auch seine entscheidende Zeit. Zum einen war Prinz ein sehr junger, charismatischer Rabbiner, der nach Berlin kam und vieles auf den Kopf gestellt hat, was bis dahin im rabbinischen Leben oder im jüdischen Gemeindeleben üblich war. Er hat eine neue Form der Predigt entwickelt, die sich vor allem stark an Alltagssorgen der Bevölkerung, der Gemeinde orientiert hat und ist deswegen vor allem zu einer Person geworden, die bei der jüdischen Jugend enormen Anklang gefunden hat. Er wurde zu so fast schon so eine Art Popstar in der Weimarer Republik und dann darüber hinaus noch später umso stärker im Nationalsozialismus. Und der zweite Punkt, er war politisch. Er war ein leidenschaftlicher Zionist, der aber antiliberal, also antiliberal im Sinne gegen das religiöse liberale Judentum eingestellt war, aber zionistisch war. Und für den Zionismus, also vor allem für ein nationalbewusstes Judentum, für eine jüdische Renaissance in der Diaspora gestritten hat. Und hier ist jetzt noch mein letzter Punkt. Hier besonders wichtig wurde ab 1933, ab dem Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft, hier eine sehr deutliche Stimme war, ein sehr wichtiges Buch geschrieben hat, vielleicht das meistdiskutierteste Buch der 30er, jüdische Buch der 30er Jahre, nämlich das Buch Wir Juden im Jahr 1934. Und dann zu einer ganz wichtigen Figur wurde des mentalen, geistigen Widerstands gegen den Nationalsozialismus.
Ja, vielen Dank. Das öffnet ja schon viele wirklich spannende und wichtige Themen. 1937 ist Prinz dann selbst gemeinsam mit seiner Frau Hilde und den beiden Kindern geflohen, hat das Land verlassen. Er war Zionist, aber nicht nach Palästina, sondern in die Vereinigten Staaten. Kannst du vielleicht ein bisschen was sagen, was dann am Ende zu dieser Fluchtentscheidung geführt hat und auf welchem Weg er überhaupt in die Vereinigten Staaten gekommen ist?
Ja, wie du schon erwähnt hast, Prinz ist im Sommer 1937 mit seiner Familie ausgewandert, zu einer Zeit, als der Druck auf die jüdische Gemeinschaft immer stärker wurde und auch Prinz selbst stärker ins Visier der Gestapo geriet, auch mehrfach kurzzeitig inhaftiert wurde und auch zwischenzeitlich das Land verlassen musste, weil etwas eine größere Aktion gegen ihn zu befürchten war. Und dann hat er die Entscheidung getroffen, das Land zu verlassen. Und er ist in die Vereinigten Staaten gegangen. Das ist zunächst erstmal eigentlich gar nicht so überraschend, denn die Vereinigten Staaten waren das wichtigste Emigrationsland für deutsche Jüdinnen und Juden der Zeit des Nationalsozialismus. Ungefähr 140.000 deutsche Jüdinnen und Juden sind dahin emigriert in den Jahren 33 bis 45. Und das hat verschiedene Gründe. Zum einen gibt es eine ganz lange Tradition deutsch-jüdischer Einwanderung in die USA. Die geht weit in das 19. Jahrhundert hinein und damit auch einen sehr etablierten Hintergrund, auch etablierte Netzwerke, die schon existierten und auf die man aufbauen konnte. Das Problem für viele war, dass die Vereinigten Staaten ein Quotensystem eingeführt haben und deswegen konnten pro Jahr nur 25.000 deutsche Jüdinnen und Juden in die Vereinigten Staaten einwandern. Prinz gehörte zu denjenigen, wie viele andere, die an dieser Quote vorbei einwandern konnten, weil er ein Geistlicher war, als Rabbiner einwandern konnte. Andere konnten es, weil sie WissenschaftlerInnen waren. Es gab so bestimmte Kategorien, die dazu geführt haben, dass bestimmte Personen leichter emigrieren konnten. Deswegen hat Prinz, aber viele andere auch, diese Entscheidung getroffen, in die Vereinigten Staaten zu emigrieren. Und so ist er, wie viele andere liberale Rabbiner, aber auch moderne orthodoxe Rabbiner, in die Vereinigten Staaten ausgewandert, wo es eben hervorragende Netzwerke gab, nicht zuletzt, und das ist sozusagen sehr entscheidend für die Rabbiner, am Hebrew Union College in Cincinnati, die sehr viel und sehr stark dafür gearbeitet haben, dass deutsche Rabbiner in die USA einwandern konnten.
Ich will da gern unmittelbar anknüpfen. Du sprichst von diesen Netzwerken, die deutsch-jüdischen Rabbinern die Flucht und auch das Ankommen erleichtert haben. Und darauf bezieht sich eigentlich meine Frage. Wie gestaltete sich eigentlich für jemanden, der aus dem nationalsozialistischen Deutschland in die Vereinigten Staaten geflohen war, für jemanden wie Prinz, die Ankunft in den Vereinigten Staaten? Soweit ich weiß und ich glaube von dir gelernt habe, hat Prinz die Vereinigten Staaten verehrt. Und trotzdem ist es ja eine ganz neue Erfahrung für ihn. Inwiefern war es überhaupt erstmal ein Ankommen auch in eine ja, deutsch-jüdische Struktur, die ihm vielleicht den Weg dann auch in die Vereinigten Staaten, also das Ankommen in den Vereinigten Staaten erleichtert hat?
Also man könnte Prinz hier zunächst pars pro toto nehmen. Also für einen deutsch-jüdischen Immigranten in den Vereinigten Staaten, der auf bestimmte Traditionslinien, aber eben auch bestimmte Netzwerke zurückgreifen kann, die ich schon erwähnt habe, die für viele entscheidend waren. Und das hat zu vielen Vorteilen geführt. Nicht zuletzt das Hebrew Union College, das auch nicht zuletzt im Prinzip eine deutsch-jüdische Vergangenheit und Geschichte hatte und nun auch eine Gegenwart und auch eine Zukunft haben sollte. Und es gab deutsch-jüdische Enklaven. Viele kennen das, manche kennen es, Washington Heights in Washington, im Stadtteil Manhattan von New York. Das war eine jüdische Enklave, eher ein ländliches, süddeutsches Judentum, was dahin war und hingekommen ist, ein sehr orthodoxes und dazu die sogenannte Vertreter der Frankfurter Austrittsgemeinden. Also es gab so verschiedene Punkte und Netzwerke, die es ermöglichten, in die Vereinigten Staaten zu kommen. Und auch Prinz hat sozusagen von diesen Netzwerken profitiert, hat aber von Anfang an versucht, sich von den deutschen Jüdinnen und Juden fernzuhalten, von dem deutschen Judentum. Er wollte von Anfang an Amerikaner sein. Und er hatte, das hast du auch schon erwähnt, dabei dennoch ein ambivalentes Verhältnis zu Amerika. Auf der einen Seite war für ihn Amerika, wie für so viele andere, das war ein Sehnsuchtsort. Ein allgemeiner Sehnsuchtsort, aber besonders ein jüdischer Sehnsuchtsort, den er sich annehmen wollte und den er Teil seines eigenen Lebens machen wollte. Auf der anderen Seite beschwerte er sich früh, wie viele, viele andere auch, und das kennt man bis heute, in einer gewissen Art fast schon Überheblichkeit über die amerikanische Mittelmäßigkeit und Oberflächlichkeit. Also die amerikanische Kultur, das kennt man auch bis heute, aber auch die jüdische Religiosität konnte ihn nicht sonderlich begeistern. Und dann gab es den einen großen Konflikt, den der Prinz wieder mit allen anderen vereinte, nämlich eine materielle Existenz zu finden. Und selbst Prinz, der den besten Protégé, den man sich vorstellen konnte, Stephen Weiss, der in Deutschland fast schon ein Star war, hatte enorme Probleme, überhaupt auf die Füße zu kommen. 2 Jahre lang lebte er sehr prekär, bevor es ihm schließlich gelang, oder eigentlich bis es Stephen Weiss schließlich gelang, für Prinz eine Gemeinde zu besorgen, nämlich die Gemeinde Bnei Abraham in Newark, also bei New York in New Jersey, wo er schließlich ein Auskommen fand und damit eigentlich auch erst so richtig seinen Weg in den Vereinigten Staaten beginnen konnte.
Ja, vielen Dank, lieber David, für diese Einblicke. Und du hast es gerade gesagt, dass diese Flucht und Ankunft gewissermaßen auch im Kontext einer jüdischen Hoffnung, einer Vision von Amerika steht. Liliana, wenn man Amerika hört, dann wirkt es, wenn man sich dein Forschungsfeld, deine eigene Lebensgeschichte und Erfahrung anschaut, dann wirkt es immer so, als würde dieses Wort von Amerika zugleich etwas verdecken. Nämlich das südliche Amerika, Lateinamerika. Und das gilt natürlich auch für die Geschichte der Flucht und Vertreibung deutscher Jüdinnen und Juden und die Geschichte der deutsch-jüdischen Diaspora in Lateinamerika. Und deswegen würde ich dich ganz allgemein erstmal fragen, was verlieren wir hier aus dem Blick, wenn wir nur auf die Vereinigten Staaten schauen? Welche Dimension hatte überhaupt die jüdische Flucht und Vertreibung und dann auch das Ankommen in den Ländern Lateinamerikas, also ich würde sagen Mexiko und der südamerikanische Kontinent?
Ja, danke, danke auch für die Einladung. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Ja, also ich denke, ich erinnere mich immer an diese, sag ich, komme ja aus Argentinien, dass ich mal in USA war und ich sagte, ich komme aus Südamerika und irgendjemand sagte, oh, Kalifornien. Also es ist natürlich irgendwie ein ganzes Kontinent, was da irgendwie verdeckt bleibt. Wir sprechen zum Beispiel von Lateinamerika, von Mexiko. Mexiko ist Nordamerika. Ne? Wir haben da irgendwie in Europa bestimmte geografische Probleme. Insgesamt 20 Länder. 20 Länder, 20 Geschichte, 20 verschiedene politische Situationen. Auch wenn man das aus Deutschland und Lateinamerika als ein Block irgendwie sieht, aber es ist natürlich irgendwie sehr, sehr unterschiedlich. Trotzdem, in der ersten Idee wäre zu sagen, das war natürlich nicht, und das passt, was gerade David sagte, die erste Wahl für die deutschsprachige Juden und Judinnen irgendwie zum Flucht. Das heißt, es sind trotzdem mehr als 100.000 Menschen angekommen in das andere Amerika, wenn man das so benennen will. Es gibt irgendwie sehr, sehr spannende Geschichte. Erstmal muss man sagen, vielleicht ganz allgemeine. Ein großer Unterschied war kulturell, natürlich eine viel größere Distanz, auch religiös, denn also die meisten, die in Deutschland kommen und so weiter, kamen aus einer protestantischen Umgebung, da kommen sie dann in Lateinamerika in eine sehr starke katholische Umgebung, ja. Dann gibt's ja auch was wir hatten zu sagen danach, das vielleicht können wir danach auch darüber reden, was dann das Leben nach der Flucht, nach das Ankommen ist. Und natürlich haben wir auch in fast ganz Lateinamerika mit wenige Ausnahmen, und das ist eine davon ist Mexiko, eine andere ist Venezuela, in den 70er Jahre die ganze Diktaturen. Ne? Das heißt, dass diese Emigranten und Emigrantinnen, die dahin gingen, also dieser Faschismus nicht zu Ende geht, zusammen mit der Erfahrung in Europa. Aber vielleicht zurück zu deiner Frage. Wir sprechen von mehr als 100.000 Leuten. Menschen, nicht nur Deutschen, sondern Deutschsprachigen, denn wie das praktisch so sein, also nicht die erste Wahl war, sind die Leute später und dann auch aus Prag, aus Wien, aus wo auch immer so sein, auch gekommen. Deswegen spreche ich immer von Deutschsprachigen. Und genau, und dann haben wir auch, aber das ist auch in den USA natürlich auch, die ganze Welle von Überlebenden, die dann ankommen. Und die sind natürlich nicht nur deutschsprachig, sondern also da muss man auch die verschiedenen Gruppen auch genau ansehen.
Ja, ich kann vielleicht direkt daran anschließen, weil es ja
Ja.
ein wichtiger Punkt ist. Wir haben es ja mit ganz unterschiedlichen Ländern und damit mit ganz unterschiedlichen Bedingungen der Möglichkeit der Ankunft, überhaupt der Einreise zu tun. Und meine Frage ist, wenn man sich Mexiko anschaut, da hat man immer dieses Beispiel, und ich habe es von dir gelernt, das Beispiel des Präsidenten Lázaro Cárdenas, der ganz offen war, vor allem für politische Flüchtlinge, vor allem für Geflüchtete, die dem spanischen Bürgerkrieg entkommen sind. Und daran schließt sich natürlich unmittelbar die Frage an, wie verhielt es sich denn mit jüdischen Flüchtlingen? Auf welche politischen Voraussetzungen sind sie eigentlich gestoßen und wie unterschied sich das in den verschiedenen Ländern? Also wir reden ja von Mexiko, Argentinien, Uruguay.
Ja, danke für die Frage. Also der Fall von Mexiko ist besonderes und besonders spannend, weil Lázaro Cárdenas ein sozialistischer Präsident war. Also das ist erstmal so seine Ausnahme, also kein kommunistischer, aber ein sozialistischer Präsident in Mexiko, der sozusagen ganz offensichtlich, und da muss man, das möchte ich auch ein bisschen in Vergleich setzen, weil gleich zu der Bewegung von der jüdischen Flüchtlinge und auch nicht nur jüdische, das will ich auch sagen, von den 100.000 Menschen, die nach Lateinamerika angekommen sind, sind circa 92%, 93% Juden. Aber es gibt natürlich politische Flüchtlinge, ne? Die müssen wir nicht vergessen, die nicht jüdisch waren und trotzdem irgendwie Deutschland sogar vor den anderen verlassen haben, ne? Wie wir alle wissen, genau. Und gleichzeitig gibt es auch die ganze Flüchtlingebewegung von der Spanischen Republik, also gerade in Franco, so sein 36 fängt irgendwie, ne, Zivilkrieg in Spanien, und es gibt so sein zigtausenden von Flüchtlingen auch aus Spanien. Was passiert in Mexiko ist, dass aus dieser politischen Überzeugung, nicht aus menschlicher Überzeugung, sondern aus politischer Überzeugung, Cárdenas und seine Regierung ganz offensichtlich die Republikaner helfen möchte. Und ich finde wunderbar, was er macht. Fast 30.000 sozusagen Republikaner kamen nach Mexiko, und er macht was, was heute undenkbar wäre. Er zum Beispiel mietet Schiffe, damit die Leute sicher nach Mexiko ankommen können. Ne, man könnte sich das kaum vorstellen in diese Zeit, die wir leben, auch, ne, mit Flüchtlingen und so weiter. Also Cárdenas hat einfach mal diese Flüchtlingsmasse, ne, von Spanien, der sehr, sehr unterstützt aus politischen Gründen. Und dann kommen noch Evian und die jüdischen Flüchtlinge später. Und es gibt einen Teil der Forschung, der sagt, okay, Cárdenas erlaubt sozusagen nur die kommunistische, sozialistische, auch Juden oder nicht Juden. Aber dann gibt es eben diese Probleme mit den sogenannten rassistischen Verfolgten. Und da ist Mexiko ein bisschen, ich würde mal sagen, strenger und macht natürlich einen Unterschied zwischen politisch und rassistisch Verfolgte. Von heute aus gesehen würde man sagen, oh, schrecklich, ne? Warum der einen und der anderen nicht, ne? Also ich meine, da war noch keine Endlösung. Das war, ich meine, die Situation war nicht schön natürlich in Deutschland und auch nicht in Europa. Aber zu Mexiko kommen letztendlich nicht so viele, so sagen, jüdische Flüchtlinge wie in anderen Ländern. Und trotzdem, ich möchte nicht so hart zu Cárdenas sein, wie zum Beispiel Daniela Gleiser, die ist Mexikanerin und sie hat darüber geschrieben und sie ist viel, viel härter mit Cárdenas. Aber ich möchte hier sagen, wo ich habe die Politiken von verschiedenen Ländern Lateinamerika gesehen und Cárdenas macht nicht anderes, als was die anderen Länder machen. Trotzdem gibt es da natürlich einen Unterschied, die von heute aus gesehen nicht so nett ist, ne? Und man sagt, okay, sich hätte natürlich auch vielleicht die Türe irgendwie offener halten können, genau. Aber ja, das ist ein bisschen so der besondere Fall in Mexiko, ja. Wir haben andere Extremfälle umgekehrt, aber die auch man genauer angucken soll. Zum Beispiel Bolivien. Bolivien, sehr kleines Land in Lateinamerika, gar keine jüdische Gemeinde davor. Hatte aber einen sehr reichen deutsch-jüdischen Unternehmer, Moritz Hochschild. Und über seine sozusagen Beziehungen und sein Geld und seine Bekannte schafft er 20.000 Visen für Juden und Juden damals nach Bolivien in einer Zeit zwischen 38 und 41, wo wirklich also nirgendwo noch irgendwie Platz war. Ne? Es gibt irgendwie Jorge Drexler, der ist Sohn, also ein sehr berühmter uruguayischer Sänger, der ist Sohn von einem Flüchtling aus Wien. Und er hat einen Sohn, das heißt, als alle Nein sagten, Bolivien hat Ja gesagt. Ja? Bolivia dijo que sí, heißt der Sohn.
Ja, ich würde vielleicht unmittelbar daran nochmal anknüpfen, weil du jetzt von Moritz Hochschild in Bolivien gesprochen hast. Auf welche Strukturen überhaupt jetzt deutschsprachige Jüdinnen und Juden getroffen sind in den einzelnen Ländern Lateinamerikas? Vielleicht jetzt vor allem mal am Beispiel von Argentinien. Dort gab es schon eine größere jüdische Gemeinde. Gab es dort auch deutsch-jüdische Netzwerke, so wie sie David mit Blick auf die Vereinigten Staaten erwähnt hat, oder gab es dort eine viel stärker osteuropäisch geprägte jüdische Gemeinde? Und wie haben sich dann überhaupt diese beiden unterschiedlichen Judenheiten zueinander verhalten?
Ja, danke, danke für die Frage. Also in meinem Land, in Argentinien, sind auch die meisten angekommen von diesen 100.000, sind fast 50.000 nach Argentinien angekommen. Und in der Tat, in was wir nennen Cono Sur, vor allem Argentinien, Brasilien und Uruguay, waren schon etablierte jüdische Gemeinden, die meisten, die sogenannten Ostjuden, also osteuropäische Gemeinden, die wirklich schon eine ganze Netzwerk von Schulen hatten, Gemeinden von alle Richtungen, außer liberales Judentum. Das ist das, weil das irgendwie passte zu der osteuropäischen Juden nicht. Das heißt, wir hatten auch große Gruppen von Kommunisten, Anarchisten, Sozialisten, also alles möglich. Und dann sozusagen die Orthodoxie. Liberales Judentum war sehr, sehr klein hier. Es ist ein großer Unterschied mit USA. Und das ist genau, was diese Jekes also in diesen Ländern auch irgendwie mitbringen. Die Idee sozusagen von der Einheitsgemeinde, von einer Gemeinde, die, also auch die Idee, dass man religiös-jüdisch sein kann, aber nicht sozusagen ethnisch, wie irgendwie von der osteuropäischen Juden die Idee war. Und ja, es gibt irgendwie hier auch wichtige und reiche deutsch-jüdische Familien mit der Familie Weil. Also hier muss ich die Fußnote immer machen, dass Felix Weil mit argentinischem Geld die ganze Frankfurter Schule bezahlt hat, ne, mit Getreidegeschäfte, was uns immer so stolz macht.
Vielleicht schließe ich daran direkt noch an und ich würde gerne einen Satz vorlesen, den ich bei dir in einem Text gefunden habe. Mit Heine im Gepäck kamen auch viele der deutschsprachigen Juden in Fitzliputzlis Land. Das ist ein Satz, der sich natürlich auf Mexiko bezieht, aber ich will ihn ausdehnen in seiner Bedeutung und fragen, wie haben eigentlich deutsche Jüdinnen und Juden versucht, an ihre Tradition, in einer gewissen Art und Weise an eine verlorene Tradition anzuknüpfen und Elemente ihrer deutsch-jüdischen Zugehörigkeit in der Diaspora zu bewahren.
Ja, danke. Also die kamen in der Tat mit Heine im Gepäck. Heine war eine Identifikationsfigur, aber nicht nur, und das ist interessant für die deutschsprachigen Juden, der Lesekreis, der Frauenlesekreis, wo meine Bobe, meine Großmutter hingegangen ist, hieß auch Heine in den 20er Jahren in Argentinien und die waren osteuropäische Juden, genau. Aber dann kamen die Jekes. Also erstmal haben sie ihre eigenen Gemeinden gegründet, weil sie wollten natürlich nicht mit diesen Ostjuden betten oder irgendwie, die haben ein ganz anderes Verständnis, wie man das Judentum erleben sollte. Sie wollten natürlich auch auf Deutsch, also die Prediger haben, sie wollten auch ein Orgel haben, ne? Sie wollten Lewandowski hören, also die ganze deutsch-jüdische Traditionen, die mit der osteuropäischen überhaupt nichts zu tun hatten. Genau. Und dann haben in ihrer eigenen Gemeinde zum Beispiel, und ich glaube, das ist ein Beispiel, wo man sieht, wie das funktioniert hat. Ich habe hier Interviews gemacht mit alten Leuten, zum Beispiel von der Vorbereitung, was die deutsche Rabbiner gegeben haben, wo war mit war, und habe gefragt, was sie dann in diesem Kurs gelesen haben. Und dann haben mir die alten Männer gelacht und haben gesagt, natürlich Kant, was sonst? Wir haben Kant gelesen, um der war jetzt noch vorzubereiten, ja. Das wäre natürlich für alle anderen Juden ein bisschen absurd, aber die haben unglaublich daran gehalten. Und den Kapitel, was danach kommt, ist nicht mehr lustig, sondern auch ein bisschen schmerzhaft, weil sie haben auch nach der Shoah auch nicht allem, ne, nicht allem, aber vielen Kontakt zu beide deutsche Staaten. Also gut, diejenigen, die zurückgekommen sind, also die Kommunisten, Sozialisten in der DDR, Hauptsache Mexiko, ne, wo sie alle waren. Aber ansonsten haben sie auch, also sie haben auch viele ihrer Kinder nach Deutschland geschickt, um in der Universität dann zu studieren. Und das konnte von der anderen Teil der Gemeinde gar nicht, ja, die konnten es überhaupt nicht verstehen. Und das hat auch viel, ja, Schmerz, weil das war Täterland, ne? Und ich verstehe beide Seiten, weil natürlich für die Deutschen war das auch ihr eigenes Land und sie wollten nicht ihre Sprache und ihr Land einfach mal verlieren oder ihre Kultur. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr heikel Moment zu sein, der jüdische Gemeinde, vor allem in den 50er, 60er Jahren, genau. Danach, vielleicht um der Happy End zu erzählen, haben sich die Gemeinden, zum Beispiel in Argentinien, in Brasilien und so weiter, ein bisschen vermischt. Das heißt, heute sind viele von den Juden gegründete deutsch-jüdische Gemeinde eigentlich total vermischt.
Vielen Dank für diese wirklich sehr wichtigen Ausführungen über das Verhältnis der Gemeinden. Und das führt mich zugleich zu einer Frage, David, die ich an dich stellen würde. Du hast ja vorhin über diese ersten Jahre der sehr, sehr prekären Existenz von Joachim Prinz gesprochen, bis er dann eine Anstellung als Rabbiner gefunden hat. Und wenn ich es richtig sehe, hat er dann auch zu Beginn oder ist er dann zu Beginn der 40er Jahre zunehmend auch aktiv geworden und aufgestiegen innerhalb des American Jewish Congress, also der einer, wenn nicht vielleicht sogar der federführenden Organisation des amerikanischen Judentums. Und meine Frage bezieht sich eigentlich darauf, wie ist er dann eigentlich in dieser Organisation aufgestiegen und welchen Themen hat er sich eigentlich zugewandt? Und hat dann seine hat und hat seine deutsch-jüdische Herkunft hierbei eigentlich noch eine Rolle gespielt oder hat er sich eigentlich zusehends amerikanisiert?
Ja, das ist natürlich eine spannende Frage, die man, glaube ich, gar nicht so eindeutig beantworten kann oder die ich nicht so eindeutig beantworten will. Also auf der einen Seite hat sich Prinz, also ab den 40er Jahren im American Jewish Congress engagiert, so wie du es schon gesagt hast, Lutz. Aber andererseits blieb er irgendwie auch ein Außenseiter, obwohl er schon frühzeitig Führungspositionen innehatte, aber überhaupt im amerikanischen Judentum. Und er teilte da etwas, was viele Personen, Persönlichkeiten dieser Epoche teilen. Nämlich eine Einsamkeit, die mit der Exilerfahrung zusammenhängt, die auch nicht bekämpft werden kann durch zunehmende politische oder sonstige Erfolge. Prinz schrieb immer wieder, bis weit in die 60er, 70er Jahre hinein, dass er eigentlich allein sei, einsam. Er hätte keine Freunde in diesem Amerika. Und er hielt Kontakt bis an sein Lebensende mit den Personen, die er aus Deutschland kannte. Mit Kurt Blumfeld, der in Jerusalem war. Mit Robert Welsch, der in London saß. Oder mit Nachum Goldmann, der überall war. Das waren sozusagen seine Personen. Also die deutsch-jüdische Diaspora, die eigentlich irgendwie den Ort verloren hat. Bis Anfang der 60er Jahre fühlte sich Prinz eigentlich nicht als Amerikaner. Er fühlte sich immer irgendwie unverstanden, nicht richtig akzeptiert und eben auch einsam. Das änderte sich erst später in den 60er Jahren, vor allem mit dem aufkommenden Bürgerrechtskampf.
Ja, vielen Dank. Das leitet unmittelbar zu meiner nächsten Frage über, nämlich zu Prinz' Involvierung in die amerikanische Bürgerrechtsbewegung, weil es ja so scheint, obwohl er sich so isoliert und einsam in den Vereinigten Staaten gefühlt hat, und du hast es, glaube ich, sehr eindrücklich gerade illustriert, dass er doch mit einem der wichtigsten Ereignisse der amerikanischen Geschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verbunden ist. Und deine Beiträge fangen nicht selten mit dem Verweis auf Prinz' Teilnahme am March on Washington im August 1963 an, weil sie darauf verweisen, wie stark Prince involviert war in seinem Auftreten neben Martin Luther King, in dem antirassistischen Kampf der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, in seiner Fürsprache für die afroamerikanische Gemeinschaft. Und ich glaube, in unserem Kontext ist natürlich insbesondere die Frage interessant, was führt Prince dazu, sich hier einzubringen? Ist das ein unmittelbarer Niederschlag seiner eigenen Diskriminierungserfahrung als deutscher Jude? Und wenn ja, steht er hier repräsentativ für eine Haltung der deutsch-jüdischen Diaspora oder ist es ein Alleinstellungsmerkmal? Und was ist überhaupt der Weg, der ihn bis 1963 zu diesem Engagement geführt hat?
Ja, das ist natürlich, führt natürlich ins Zentrum wahrscheinlich der Prinzchen Biografie, nämlich Prinz Beteiligung am March on Washington für Jobs and Freedom im Jahr 1963. Es ist ja im Grunde genommen fast schon sensationell. Es war eines der größten Ereignisse in der Geschichte Amerikas, der March on Washington. 250.000 Menschen versammeln sich in der amerikanischen Hauptstadt. Das war die damals größte, bis dahin größte Demonstration in der Geschichte. Martin Luther King hält seine Rede, I have a dream, die zu so einer Ikone des 20. Jahrhunderts geworden ist. Und wer ist, der unmittelbar davor spricht? Das ist Joachim Prinz. Ein deutscher Jude, ein Hitlerflüchtling und der einzige von allen über 20 RednerInnen, der nicht in Amerika geboren wurde, sondern ein Immigrant ist. Eine ganz verrückte, ganz außergewöhnliche Geschichte. Also das ist natürlich eine enorme Geschichte, die ihn geprägt hat, die auch die Wahrnehmung von ihm geprägt haben, bis heute prägen. Prinz als Civil Rights Rabbi. Aber im Grunde genommen war das gar nicht unbedingt eine individuelle Leistung von Prinz. Man könnte noch mehr zuspitzen. Es war eigentlich historischer Zufall, dass Prinz dort stand. Denn es war ja nicht Prinz allein, der für diese, Prinz, nicht allein, der für diese, der für die Bürgerrechtsbewegung auf die Straße gegangen ist. Ganz im Gegenteil, es gibt eine lange Geschichte, die weit ins 19. Jahrhundert hineinreicht, von der Unterstützung des Bürgerrechtskampfs oder des afroamerikanischen Befreiungskampfs durch jüdische Organisationen. Die besondere Fahrt aufnahm nach 1945, als es insbesondere jüdische Organisationen waren, die den Bürgerrechtskampf auf verschiedene Weise unterstützt haben. Und hier war es vor allem eine Organisation, die sich besonders hervorgetan hat. Und das war der American Jewish Congress. Als Präsident des American Jewish Congress hat er sich immer mehr in diese Geschichte hineingedacht. Denn er selbst war von Anfang an ein Gegner des Rassismus und gegen Segregation. Wir haben von Prinz einen unglaublich spannenden Text aus dem Jahr 1937. Bevor er nach Amerika emigriert ist, in die USA emigriert ist, war Prinz auf eine Erkundungstour in die Vereinigten Staaten gereist, kehrt nach Deutschland zurück und veröffentlicht in der Zeitschrift Der Morgen einen Artikel, der heißt Amerika, hast du es besser? Fragezeichen. Und in dem beschreibt er die Situation in New York, in Harlem und beschwert sich über den Rassismus gegen die Schwarzen, vor allem unter der jüdischen Bevölkerung und macht klar, wir als deutsche Juden, wir können das nicht, wir können das nicht verstehen. Wie kann man denn rassistisch sein, wo wir doch selber ein Volk sind, das immer wieder unter Rassismus gelitten hat? Das heißt sozusagen, er ist selber schon, eigentlich scheint eine prädestinierte Persönlichkeit zu sein.
Ja, vielen Dank, David, für diese Antwort, die in einer gewissen Art und Weise so wirkt, als wäre das Engagement von Prinz sowohl Ausdruck seiner deutsch-jüdischen Zugehörigkeit und seines deutsch-jüdischen Erbes, als auch seiner Amerikanisierung. Und ich würde diese Frage oder diese Konstellation unmittelbar aufnehmen, um sie dir weiterzureichen, Liliana, mit Blick auf Lateinamerika, um zu fragen, inwiefern gibt es denn in Lateinamerika, in den Staaten Lateinamerikas, ähnliche Konstellationen, wo wir deutsche Jüdinnen und Juden beobachten können, die nach ihrer Ankunft und nach ihrem Ankommen sich unmittelbar in das politische Geschehen der Länder, in denen sie jetzt leben, sich eingebracht haben und vielleicht auch gleichermaßen sichtbar sind?
Ja, es ist eine spannende und gleichzeitig schwierige Frage, auch wegen die vielen Länder, die wir haben. Und gleichzeitig wegen die andere Benennung, was ich schon angesprochen habe, von der Putschen- und Militärdiktatur, ne? Wir haben natürlich in Lateinamerika, also ich mach das irgendwie total platt, aber die Aztekengruppe, die sozialistische Gruppe, die nach Mexiko ging und dann also kurz danach, wir kennen sie alle, Anne Seghers und alle anderen, dann doch in der DDR oder um die DDR irgendwie so zurückgehen. Und dann haben wir in die anderen Länder, also die, ich würde mal sagen, die ganz normale Frauen und Männer. Das heißt, wir haben, glaube ich, also nicht so sehr in der Politik, wir haben in der, eher in der Kultur, glaube ich, irgendwie große Figuren, die was verändert haben hier. Zum Beispiel, ich möchte mal hier benennen, zwei Namen zum Beispiel, was mir immer faszinierte, war der, also Mitbegründung von der psychoanalytischen Bewegung in Argentinien. Ich weiß vielleicht, dass Buenos Aires die Stadt ist, wo man am meisten Psychoanalytiker, also sagen, prozentuell hat mehr als New York. Wir sind alle sehr stolz darauf, also wir gehen nicht irgendwie raus ohne unsere Psychoanalytiker, la Woody Allen. Und das ist natürlich auch eine interessante Bewegung in Argentinien, denn auf einer Seite kommen die deutschsprachigen Juden vor allem, und ich möchte hier zwei Namen sagen. Eine ist Marie Langer. Marie Langer kam aus Wien, war eine Schülerin von die Freud, also von Sigmund und auch von Anna, ging aber als Kommunistin in der Spanischen Republik. Das ist auch eine, also eine Schicksal von vielen der Emigranten, ne, die Kommunisten oder Sozialisten. Und dann von der Spanischen Zivilkrieg nach Uruguay, dann nach Argentinien und findet aber hier andere Psychoanalytiker, die interessanterweise von der republikanischen Spanien kamen. Und diese Zusammenarbeit von der psychoanalytischen Vereinigungen in Argentinien, die eine ganz andere Charakter hat, sie wird zum Beispiel rausgeschmissen aus der internationalen Vereinigung 71, weil Langer ein Dokument schreibt, wo steht, also Freud und Marx, wir verzichten auf keinen von beiden. Der zweite Name ist Béla Sekeli, und ich höre das auch in den Namen, der kam aus Budapest, der war auch also ein Psychoanalytiker in der Richtung von Adler und macht auch unheimlich viel hier. Das heißt, wir haben auch in Musik, auch also die ganzen Menschen, die irgendwie wie Grete Stern, die Fotografin, die Erfahrungen im Bauhaus irgendwie hatten oder in der Weimarer Republik oder in der feministischen Bewegung, weil man muss sich das auch klar machen, zum Beispiel, dass in den 30er Jahren in Lateinamerika die Frauen keine Wahlrecht hatten, ne? Also die Frauen haben einfach mal nicht gewählt hier, ne? In Argentinien ist 49 das angekommen mit Evita Perón. Genau, aber davor, und da kamen diese ganzen Frauen aus mit ihren Erfahrungen in der Weimarer Republik, mit ihren Erfahrungen aus Europa, und das ist natürlich auch für die feministische Bewegung hier total wichtig, ja. Aber die sind nicht so wie bei Prinz, glaube ich, oder bei anderen in den USA, ganz konkrete Figuren, die dann in Lateinamerika bleiben und da sozusagen so Leaders würde, ne, oder, sondern eher so in ganz konkrete Bewegung, vor allem in der Kultur und in der Wissenschaft, glaube ich.
Ja, vielen Dank. Wir nähern uns dem Ende der Zeit, und ich will sozusagen mit einer Frage, bevor ich zur letzten Frage komme, an euch beide enden. Vielleicht zuerst an dich, David. Prinz bleibt, obwohl er in die Vereinigten Staaten geflohen ist und obwohl er dort sich ganz wesentlich sowohl innerhalb amerikanisch-jüdischer Politik einbringt, als auch innerhalb der öffentlichen Debatten in den Vereinigten Staaten. Wir haben davon gehört. Bleibt er trotzdem dem Geschehen in Deutschland verbunden und bringt sich immer wieder auch in Debatten innerhalb der Bundesrepublik ein, insbesondere Debatten, in denen die Auseinandersetzung mit dem Holocaust eine Rolle spielt. Kannst du uns kurz einen Überblick geben, wo er hier involviert ist und was ihn überhaupt motiviert, weiter in diesen weiter sich innerhalb der Bundesrepublik politisch einzubringen?
Ja, diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, aber zunächst einmal hat Prinz Deutschland und die deutsche Bevölkerung weitestgehend verachtet, ziemlich verachtet nach 1945. Hatte eigentlich kein großes Interesse, sich damit zu sehr auseinanderzusetzen, aber wurde immer wieder auf dieses Feld zurückgeworfen. In seinen verschiedenen Funktionen, politischen Funktionen als Führungsmitglied und Präsident des American Jewish Congress und in seiner Führungsfunktion über Jahrzehnte im World Jewish Congress. Und hier musste er immer wieder aktiv werden. Das heißt, er ist immer wieder nach Deutschland gereist, sei es 1946 schon zu den Nürnberger Prozessen als Dolmetscher oder später 1961 zum Mauerbau oder 1965 rund um die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und Israel, wo er auch versuchte, etwas zu intervenieren. Sein eigenes Verhältnis war dabei aber recht ambivalent. Wie gesagt, er verachtete Deutschland eigentlich, die deutsche Kultur und die deutsche Bevölkerung, aber als Politiker wollte er doch eigentlich weitestgehend pragmatisch sein. Und hier war er sehr nah an seinem Freund und politischen Gefährten Nachum Goldmann. dass sie beide zusammen, aber jeweils auch eigenständig davon ausging, dass das Wichtigste ist, was man tun kann, eine politische Führung zu unterstützen, die für die Demokratisierung Deutschlands eintritt. Und das wichtigste Ereignis für Prinz war wahrscheinlich über Jahrzehnte die sogenannten Wiedergutmachungsabkommen von 1952, 43, das Luxemburger Abkommen, das er als eigentlich als eine Art Leuchtturm in den deutsch-jüdischen Beziehungen auch formulierte, nämlich als ein klarer Versuch der Adenauer Regierung, das deutsch-jüdische Verhältnis sozusagen in gewisser Weise eine bessere Zukunft zu führen, aber vor allem eben auch die Demokratisierung Deutschlands voranzutreiben. Rund um 1965, das ist eine ganz interessante Episode, also rund um die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und Israel, hat Prinz versucht, ein sogenanntes deutsch-jüdisches Gespräch zu initiieren. Er hat da verschiedene Gesprächsformate selbst geführt, teilweise alleine in Amerika, in Deutschland, aber auch versucht mit Willy Brandt damals noch in Berlin als Bürgermeister von Berlin hier zu kooperieren und hat hier versucht, dieses Gespräch zu initiieren und hat es dann aber viele Jahre später eigentlich als gescheitert eingeschätzt.
Dankeschön. Biljana, wie hat man eigentlich in Buenos Aires unter deutschen Jüdinnen und Juden auf die Entwicklung in der Bundesrepublik geschaut? Hat man eigentlich verfolgt diese Ereignisse, von denen jetzt auch David gesprochen hat, Wiedergutmachungsabkommen, Verjährungsdebatten? War das ein Thema oder hat eigentlich dieser Kreis deutscher Jüdinnen und Juden mit Deutschland derart abgeschlossen, dass das keine relevanten Ereignisse mehr waren?
Nee, doch, doch. Natürlich hat man das irgendwie ja gelesen. Natürlich ist auch Lateinamerika ein bisschen weiter als andere Länder. Aber es kommt vor allem, wenn man das sehen will, es kommt vor allem in der Presse. Also jede Gemeinde, es ist fast unglaublich, aber jede Gemeinde hatte eine kleine Presseorgane, also ein bisschen selbstgemacht, hausgemacht. Und da kann man natürlich auch vieles finden über Deutschland, vor allem so sein Wiedergutmachen und Sachen zum Beispiel die Entführung von Eichmann, was natürlich in Argentinien und die ganze antisemitische Welle, die dazu kommt. Und das ist hochspannend, auch weil diese Themen sind natürlich nicht nur in der deutsch-jüdischen Presse, sondern in der anderen jüdischen Presse in diesen Ländern. Das heißt, man kann das auch vergleichen, wie sozusagen die osteuropäische Communities das aufgenommen haben, ne, Wiedergutmachen-Prozessen und so weiter, oder wie die deutsche Politik ist und wie die Deutschen natürlich auch mit dem Vorteil der deutschen Sprache, sie konnten natürlich auch die Dokumente und alles direkt lesen. Aber das wurde auf jeden Fall, war ein Echo hier und das war irgendwie sehr diskutiert. Gleichzeitig glaube ich, dass auch das Leben hier ein bisschen schwieriger war. Und wie gesagt, dann kamen die Diktaturen und da hatte man auch die eigenen Probleme zu Hause, ne, so zu lösen und auch diese weite Weg irgendwie nach Europa, nach Deutschland. Aber ja, die Themen sind zu finden und die wurden auch innerhalb, glaube ich, die deutsche Juden sehr stark diskutiert, ne? Es gibt Leute, die dieses Geld nicht annehmen wollten, andere schon, also wie in jeder Gemeinde. Da kamen auch die Einladungen, das ist auch ein super spannendes Thema, ne? Als Deutschland oder die deutsche Städte die Emigranten wieder eingeladen haben, ne? Und was passiert dann mit dieser Einladung? Es gibt Menschen, die wieder hinfahren mit der ganzen Familie. Und vor einigen Wochen hat mir eine Freundin erzählt, dass ihr Vater aus Berlin hat alles bestellt, die Ticket hat alles zahlen lassen, um das sozusagen vor dem Gesicht von allen wieder irgendwie kaputt zu machen und sagen, ja, jetzt haben sie gezahlt, aber wir fliegen trotzdem nicht, ne, dahin. Das heißt, es gibt alle mögliche Reaktionen dazu, die ganze Palette. Und das wurde ja auf jeden Fall darüber diskutiert.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ich finde, das ist vielleicht insofern nochmal ein sehr wichtiges Beispiel, weil es auch den bleibenden Bruch, der nicht vergehen kann, nochmal sehr, sehr deutlich hervorhebt. Wir sind jetzt am Ende unserer Zeit und auch des Gesprächs angekommen, aber wir können nicht enden ohne eine Frage, die jedes Mal am Ende unseres Podcast-Gesprächs gestellt wird, nämlich die Frage danach, nach all dem Gesagten und Besprochenen, was würdet ihr unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen? Welcher Ort bietet sich dafür an, diesen Podcast zu hören? Liliana, was meinst du?
Ich dachte auf einem Schiff, egal wo, dass man einfach mal dieses Gefühl sozusagen von dazwischen sein und irgendwie auf dem Weg sein und Wasser und ja, genau, ich glaube, das würde ich einfach mal empfehlen. Irgendwo, kann auch auf der Spree sein oder irgendwo ein kleines, ja, Schiff, aber irgendwo mit Wasser und Schiff, sowas habe ich gedacht, ja.
Wir sind global hörbar, das wird sich überall realisieren lassen. David, was hattest du für eine erste Idee?
Ich hatte falsch nachgedacht und hatte tatsächlich nur die Vereinigten Staaten und Prinz im Blick. Das lasse ich jetzt trotzdem einfach kurz los, ob es jetzt passt oder nicht. Ein wunderbarer Ort ist natürlich für diese ganze Geschichte das Lincoln Memorial in Washington, D.C., wo man stehen kann, die Treppen runterschauen, man kann sich den Kopfhörer aufsetzen, den Podcast hören, dann kann man weiterlaufen. Auf der rechten Seite ist das Martin Luther King Memorial, dann stößt man auf das Memorial für den Zweiten Weltkrieg und hat schließlich auf der rechten und der linken Seite schon nach wenigen Metern zwei ganz wichtige Museen, das Holocaust Museum auf der rechten Seite. Das Museum für afroamerikanische Geschichte und Kultur, das würde ich empfehlen.
Ja, vielen Dank. Das ist ja gleichermaßen dann eine Einladung, wieder einmal nach Washington zu fahren. Und vielleicht folgt ja der eine oder die andere dieser Einladung. Mir bleibt am Ende des Gesprächs jetzt vor allem euch beiden sehr, sehr herzlich zu danken. Es war sehr, sehr faszinierend und interessant, von euren Forschungen zu lernen. Damit sind wir am Ende des heutigen Gesprächs angelangt. Doch wir freuen uns, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch im nächsten Monat wieder begrüßen zu dürfen, wenn meine Kollegin Lisa-Sophie Gebhardt mit Stephen Less über Shanghai als den letzten Zufluchtsort für deutsche Jüdinnen und Juden sprechen wird. Also, schalten Sie wieder ein. Wir hören uns.